Ja, das Schöne an so einer Messe ist natürlich, dass man als Reporter, bin ich ja, auch improvisieren muss. Und neben mir sitzt Wolf-Dieter Stoll, Kulturanthropologe und Ethnobotaniker, habe ich richtig. Außer der Mann, der sich mit der Pflanzenkunde sehr intensiv auseinandersetzt, selbst auch ein Buch wieder geschrieben hat, schon wieder ein Buch, nämlich Wir sind Geschöpfe des Waldes. Herr Stoll, ich glaube, sieht man bei Ihnen, dass Sie direkt aus dem Wald kommen. Und Sie haben aber auch Geologie studiert. Sie sind jemand, der sich seit sehr langer Zeit, also Ihr ganzes Leben lang, mit auch längeren Zeiträumen, was Entwicklung angeht, beschäftigt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo die Leute gleich, also wo man heute so ein Reizthema, wir reden jetzt mal über das Klima. In den letzten Jahren und jetzt gerade auch mit Extinction Rebellion und auch Fridays for Future konzentrieren wir uns nur auf die CO2-Produktion und es wurde zu einem Kampfgas heruntergedoppt. Und Sie sagen, wir machen einen Riesenfehler, wenn wir das Klima, die Natur nicht ganzheitlich betrachten. Es ist zu kurz gesprungen, sich nur auf das CO2 zu konzentrieren und es zum Feind zu erklären. Wir haben jetzt nur 20 Minuten. Das letzte Interview, was ich mit Ihnen gemacht habe, war 3 Stunden. Das heißt, es ist nur ein Teaser auf das kommende Interview. Ja, ja. Deswegen versuchen wir, ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Was ist Ihrer Meinung nach das Problem, wenn wir nur über CO2 sprechen und sagen, das ist giftig?
Also die Umweltproblematik ist real. Also über die Hälfte der Insekten sind verschwunden, Vögel sind verschwunden. Das größte Problem ist sind die Agrargifte, Glyphosat und dergleichen. Giftige Industrieabgase weltweit und auch, dass die Flüsse verdorben werden. Aber es ist nicht CO2. Das ist eine simplistische Verengung. Denn CO2 ist das Gas des Lebens. Die Pflanzen nehmen das auf. CO2 ist auch kein Treibhausgas. Das befindet sich nicht da oben und kapselt ab wie eine Glasschicht, sondern es ist schwerer als normale Luft. Es ist 1,5 mal schwerer. Deswegen haben die Pflanzen auf der Unterseite ihre Spaltöffnungen oder Stomaten, um das aufzunehmen. Für die Pflanzen ist Kohlendioxid, CO2, das Lebenselixier. Sie atmen das ein, genauso wie Sauerstoff für uns.
Also das, was wir ausatmen, atmen Sie ein.
Was wir ausatmen, also wenn wir der Pflanze, wenn wir unseren Pflanzen was Gutes tun wollen, dann hauchen wir sie an und sie sagen, danke, danke.
Ja. Ja.
Es ist CO2 am Anfang, also im Erdaltertum, war ungefähr 10-mal so hoch wie heute. Und im Laufe der Zeit wurde es eingebunden im Meer, verbunden mit Calcium. Da haben sich die Foraminiferen und die Muscheln Schalen gemacht. Also die ganzen Gebirge wie die Dolomiten und Rügen und Dover und Himalaya sind eigentlich Calciumcarbonat.
Speicher,
genau. Und für die Pflanzen wurde es eigentlich immer enger. Jetzt sind wir im Augenblick bei einer Parts per Million von 400 Teile der Luft pro Millionen. Das ist sehr wenig im Vergleich zu früheren Zeiten, als die Schachtelhalme so hoch wie Fichten wuchsen. Das hat dem Leben überhaupt nicht geschadet.
Also ich würde es mal als Luftdünger bezeichnen.
Als was?
Luftdünger.
Luftdünger, ja, absolut. Ja. Die Pflanzen würden ohne CO2 sterben und wir gleichzeitig auch. Wenn es unter 150 Parts per Million, Teile pro Million geht, sterben die Pflanzen ab. Also die Pflanzen selber, traditionell, die haben relativ wenig Spaltöffnungen. In der heutigen Zeit viel mehr. Es ist, als ob die Pflanzen so nach Luft schnappen. Und CO2 ist kein Problem, sondern es tut der Natur gut. Das ist wie eine Ablenkung, ein absolut reduktionistisches Weltbild, alles auf CO2 zu schieben. Viel schlimmer sind die ganz anderen Gifte, die in die Natur kommen, das massive Abholzen der Wälder und dergleichen.
Unsere industrielle Landwirtschaft vor allem ist es.
Die industrielle Landwirtschaft ist wirklich ein großes Problem. Und im Grunde genommen, Felix von Löwenstein spricht davon in einem Buch, im Grunde genommen wäre es möglich, die Landwirtschaft umzuwandeln. Auch die ganze biodynamische Landwirtschaft hat andere Modelle, die gibt es. Aber das Problem ist eben nicht CO2.
Was halten Sie denn von dieser Bewegung Fridays for Future und Extinction Rebellion? Ist das generell schlecht oder werden da Menschen benutzt? Sagen Sie, das ist schon in Ordnung, ein Bewusstsein zu schaffen, aber wenn man sich jetzt nur auf CO2 konzentriert, werden Menschen wieder in die Irre geführt.
Also die Kinder, die da mitmachen, die werden im Grunde genommen missbraucht, um eine politische Agenda durchzusetzen. Also wenn überhaupt CO2, wenn man die Klimageschichte sieht und die Perioden der Erhitzung, dann hat man immer, wenn man ganz weit zurückschaut, immer einen Gleichklang zwischen CO2 in der Luft und Klima. Nur hat man das umgekehrt, denn erst geht die Temperatur in der Höhe, da gibt es verschiedene kosmische Faktoren, Sonnenzyklen, Sonnenwinde und dergleichen. Und nachdem es heiß wurde, dann gibt das Meer, das 50 Mal so viel CO2 enthält wie die Luft, wie beim Sprudel, gibt das CO2 ab. Und wenn man das so auf einer langen Skala sieht, sieht es aus, als ist das gleichzeitig und man ist umgekehrt, als ob CO2 die Erhitzung erzeugt. Nein, es ist so, erst kommt die Erhitzung, dann erhöht sich dank des Meeres der CO2-Spiegel.
Man muss aber auch dazu sagen, das sind natürlich auch Zeiträume, die ein menschliches Leben vollkommen überfordern. Das sind ja sehr lange Zyklen und
es gibt ein Delay. Das heißt zum Beispiel das mittelalterliche Klimaoptimum, wo es mindestens so warm und vielleicht einige Grad wärmer war, als Wein bis nach Skandinavien wuchs und bis nach Schottland. Es war eine gute Zeit, Städtegründungen, die Bevölkerung nahm zu und dann gab es diesen Klimaabsturz. Die Erwärmung, die beim Meer, das dauerte dann länger und da gibt es Astrophysiker wie Piers Corbin zum Beispiel, Bruder vom Labour-Chef, der sagt, dass das Ansteigen von CO2 in der Luft jetzt auch zum großen Teil damit zu tun hat, weil nach der Warmzeit im Sommer, im Mittelalter, da ist also CO2, es ist gestiegen. Es ist nicht nur menschliche Aktivität, die dafür verantwortlich ist. Außerdem wachsen die Pflanzen besser, wenn mehr CO2 ist.
Aber wie erklären Sie sich, dass das Potsdamer Institut für Klimaforschung, dass all diese viele Wissenschaftler sagen und sich darauf, also jedenfalls so zitiert werden, die sagen, das unterschreiben. Unterschreiben die das wirklich oder wird auch deren Aussage verfremdet?
Es ist so, dass das eigentlich eine politische Organisation ist mit einer Agenda. Es sind nicht alle Wissenschaftler mit dem IPCC einverstanden. Und
es gibt da schon eine Diskussion, man nimmt aber nur die dem zustimmen.
Ja, also aber die falsche Voraussetzung ist, dass CO2 Klimaerwärmung erzeugt und das ist wissenschaftlich nicht so. Und es gibt renommierte Wissenschaftler wie Richard Lindzen von MIT oder William Princeton. Die sind emeritiert und die brauchen keine Sorge zu haben, Fördergelder streicht und dergleichen. Also es gibt echt eine Diskussion, aber die Medien scheinen eingeschossen zu sein auf eine Art der Erklärung und das ist wirklich zu einseitig. CO2 ist kein Klimagift. Das muss ich immer wieder betonen. Es ist das Gas des Lebens. Und wenn wir kein CO2 hätten, hätten wir überhaupt kein Leben.
Aber trotzdem stimmen Sie zu, dass wir unsere Art, wie wir leben und wie wir die Umwelt behandeln, dass wir hier etwas tun müssen. Fahren wir aus der Sackgasse heraus, wenn wir jetzt alle Elektroautos uns zulegen?
Also wir müssen etwas tun. Wir müssen erstmals, ich denke, das fängt persönlich an, den Konsum drosseln, vielleicht mehr Bäume pflanzen, naturnäher leben. Also das ist meine Sichtweise. Elektroautos, regen vielleicht die Wirtschaft an, wenn man alle Verbrennungsmotoren verschrottet. Und die haben ja keinen Auspuff. Aber man braucht seltene Erden. Die werden in Drittweltländern mühsam, also Kobalt zum Beispiel in Kongo, das kam jetzt raus.
Und, das ist Kinderarbeit.
Kinderarbeit, Kindersklavenarbeit. Und der Aluminium für die Karosserien.
Weil die Batterien so schwer sind.
Weil die Batterien so schwer sind. Und das Aluminium wird nur in den, wird aus Bauxit. Und das gibt es nur in den tropischen Gürtel, wo Regenwälder sind. Die müssen gefällt werden, um an dieses Bauxit heranzukommen. Mit sehr vielen Giftstoffen, so roten Schlamm, der da erzeugt wird, der echt ein Problem ist. Und dann ist noch die Frage, ja, wir müssen ja auch diese Elektroautos antreiben können und da brauchen wir Strom. Woher? Wir haben nicht die Infrastruktur, dass wir mit Windrädern oder Solarpanels oder so genügend Strom produzieren. Wir sind dann gezwungen, zum Beispiel wieder auf französischen Atomstrom oder Gott wer weiß, anderen Strom zurückzugehen. Elektromobilität ist Umwelt, von der Umwelt her gesehen, keine
Alternative wirklich.
Keine wirkliche Alternative. Aber es wird wahrscheinlich die Wirtschaft vermutlich ankurbeln.
Das heißt
können.
Im Grunde genommen, wir vertagen das Problem anzugehen. Man kann natürlich die innerstädtische Luft durch einen Elektrowagen sauberer halten, aber man muss sich die Frage stellen, wo der Strom herkommt. Und auch die Erzeugung von Benzin, zum Beispiel, kostet auch Strom, weil das Herstellen von Benzin kostet auch Strom. Also was ist denn Ihr Tipp? Sollen wir weg vom Individualverkehr? Müssen wir das ganzheitlich betrachten? Sollten wir Individualverkehr vermeiden? Sollten wir Bewegung vermeiden? Sollten wir die Städte begrünen? Was könnte denn die Alternative sein, anstatt jetzt nur auf jeden einzuschlagen, der nicht unterschreibt, dass CO2 ein Klimagas ist?
Ja, da bin ich eigentlich überfragt. Also ich persönlich würde lieber mit dem Gaul auf dem Pferd rumreiten, aber das ist keine wirkliche Alternative. Das Einzige, was ich sagen will, ich habe mich ja mein ganzes Leben mit Pflanzen beschäftigt, habe auch Botanik studiert und das ist mein Metier sozusagen, ist, dass CO2 nicht das Problem ist. Und ich finde es schrecklich, dass das darauf fokussiert wird. Im Grunde genommen könnte man sagen, es ist pflanzenfeindlich, die Sequestrierung von CO2, was jetzt besprochen wird.
Trotzdem, wenn man jetzt das, was Sie jetzt sagen, da kriegen Sie ja dann auch Gegenwind. Also sobald man nicht die aktuelle, im Moment moderne Agenda unterschreibt, wird man ja sofort als Klimaleugner, was immer das sein soll, dahingestellt. Was soll das bringen? Wohin führt uns das? Und Sie haben ja auch vorhin im Vorgespräch angedeutet, Sie haben sich auf Grönemeyer bezogen, kommen wir in einen Ökofaschismus, wohin gehen wir denn?
Also die Sache ist, es wird ein Problem herbeigeredet. Ich leugne nicht, dass es Probleme in der Umwelt gibt. Aber es wird mit dem CO2 wird etwas herbeigeredet. Es wird gesagt, die Welt endet. Das sind sowieso Endzeitprediger. Die Welt endet in 12 Jahren. Die wird nicht enden. Und auf keinen Fall wird CO2 das Problem sein.
Die Bedrohung geht, glaube ich, auch eher von der atomaren Bewaffnung aus, würde ich mal sagen, die wir auf diesem Planeten haben.
Ja.
Aber was denken Sie, was müssen die Menschen tun, um sich intensiver und das ganzheitlicher zu sagen? Wo sollten wir ansetzen, wenn wir wirklich was tun wollen, wenn wir wirklich die Kurve bekommen wollen?
Ja, also wenn man dann anfängt, große Programme zu machen, dann wie Grönemeyer sagt, wenn das, die Demokratie ist im Grunde genommen zu langsam, wir werden es diktieren, dann hat man schon wieder eine Diktatur. Und Diktaturen gehen nie gut aus. Und vielleicht kann sich jeder besinnen auf das eigene Konsumverhalten. Also ich brauche nicht die neuesten Modeklamotten oder was immer.
Auch nicht das neueste iPhone. Brauche ich auch nicht.
iPhone habe ich auch nicht.
Ja, aber viele, die eben die Umwelt retten wollen, haben immer das neueste Mobiltelefon.
Ja.
Und sprechen dann aber oder kritisieren jetzt deine Elektromobilität, aber haben immer das neueste Mobiltelefon, was wohl auch die seltene Erde von sind.
Es lässt sich leicht darüber reden und demonstrieren und dergleichen. Aber ich glaube, die modernen Menschen haben keine Ahnung, wie schwer es sein kann. Ich bin nach dem Krieg als Kind aufgewachsen. In der Hungerszeit. Und wie schwer es überhaupt sein kann. Also ich finde, man soll langsam das Konsumverhalten ändern, vielleicht einen Garten anlegen, Bäume pflanzen. Und wenn das jeder machen würde, dann wird sich das lösen, ohne dass man eine Diktatur braucht.
Wir brauchen praktische Erfahrung. Ich möchte auf Ihr Buch kommen, Wir sind Geschöpfe des Waldes. Was halten Sie denn eigentlich davon, wenn an deutschen Schulen es unter normalen Unterricht eingeführt würde, dass jede Schulklasse während der gesamten Zeit, also regelmäßig, geht man mal in den Wald und lernt mal Wald überhaupt kennen und die Bäume, wie sie heißen und was Pflanzen eigentlich bedeuten, statt das nur am Laptop zu sehen. Das wäre doch mal eine Alternative, in den Wald mal zu gehen mit den Klassen.
Ein wunderbarer Ansatz. Denn der Wald ist ja mehr als was man im Biologiebuch liest, sondern der Wald schärft die Sinne und unsere Seele, vielleicht weiß man heute gar nicht mehr, was das ist, die kann hineinfließen und kriegt Inspirationen, die man aus den elektronischen Medien oder aus Büchern gar nicht bekommt. Mhm. Man kommt wieder zu Hause an und im Grunde genommen zu sich selbst.
Also eine App kann einen Wald nicht ersetzen?
Nee, er kann nicht. Und auch schon nicht den Duft. Ja. Oder dass, wenn wir eine Pflanze ansehen oder einen Baum, dass das in uns Bilder erzeugt, die wir mit in den Schlaf nehmen. Und dass dieses Wesen der Pflanze oder des Baumes mit uns auf einer unterbewussten Ebene kommuniziert, auch wenn der Kopf das nicht mitkriegt.
Da sind wir beim Thema Spiritualität, dann ist man heute ja gleich ein Esoteriker. Sind Menschen spirituelle Wesen? Ist das die große Verbindung zwischen allem, was lebt?
Ja, also diese große Verbindung gibt es, aber ich habe diese Beziehung bei den Indianern kennengelernt, die nicht nur das Botanische sehen, sondern für die eine Pflanze ein verkörpertes Geistwesen ist, ein lebendes. Und sie gehen auf eine Bewusstseinsebene, wo sie mit diesen Wesen kommunizieren. Das kennen wir nicht, das haben wir in den Schulen nicht gelernt. Wir haben die Pflanzen und den Wald als Gegenstand kennengelernt. Und
das, den wir vermarkten, verwerten können.
Ja, genau, das gehört dazu. Also als Gegenstand, während das Traditionelle oder man kann sagen, das Schamanische ist, hineinzugehen, sich von innen zu verbinden. Da ist es nicht mehr Gegenstand. Es ist ein Mitempfinden, Mitfühlen, Mitwahrnehmen. So der einzige Ort, wo wir das noch haben, vielleicht, ist in der Liebesbeziehung. Dass man nicht den Partner als Gegenstand mit bestimmten G-Points, also oder gleich ein Buch dabei hat.
Wie bediene ich eine Frau?
Genau, genau. Und wenn man mit dieser Mentalität im Wald geht, dann hat man keine, sondern es ist wie eine Liebesbeziehung. Man geht, man verbindet sich und da kommt man wieder zu dem wahren Selbst, denn das gehört zu uns. Mhm. In diese Richtung gehen, wird die ganze Problematik, Umweltproblematik langsam ausklingen lassen.
Also Sie raten davon ab, sich in eine Hysterie versetzen zu lassen, was nicht bedeutet, dass man sich jetzt ewig Zeit lassen könnte und sagt, kaufe noch mal zwei Porsche Hybrid, die regeln das, sondern das soll sich selber die Frage stellen, wie authentisch das Engagement für die Umwelt ist, weil das kritisiere ich ja an allen Demonstrationen. Ich habe viel an Demonstrationen teilgenommen, bis mir aufgefallen ist, wir halten da immer Plakate hoch und auf den Plakaten sind Forderungen an andere Menschen. Aber wie viel von den Forderungen setzen wir eigentlich selber um? Und dann war das so anstrengend mit den Demonstrationen, dann setze ich mich direkt in ein Flugzeug und fliege nach Teneriffa und erhole mich erstmal von dieser Demonstration. Ich verstehe ich natürlich auch. Irgendwas läuft hier falsch. Ich versuche auch keine To-Go-Becher mehr zu benutzen. Es ist natürlich schwierig, weil wir so drin sind in der Kultur. Aber ich verstehe das, was Sie hier sagen, als ein Plädoyer, sich mal die Frage zu stellen, wie viel von dem, was man von anderen fordert, man selber umsetzt. Und dass wir vielleicht auch Begriffe hinterfragen, wie das Wort Umwelt. Es gibt nur eine Mitwelt, aus der wir nicht rauskommen.
Wir sind Teil, wie ich in dem Buch sage, wir sind Geschöpfe des Waldes. Wir sind geprägt physikalisch seit dem frühen Tertiär. Vor 65 Millionen Jahren waren wir Primaten. Wir wurden physisch geprägt mit greifenden Händen und koordinieren, greifen und sehen und so weiter. Wir wurden seelisch geprägt, also das beschreibe ich da. Und dann von den jeweiligen Kulturen wurden wir, wie zum Beispiel die Indianer Südamerikas, ihre inneren Bilder, das sind Anacondas und Jaguars und die haben Bedeutung, Blattschneiderameisen, aber das sind nicht unsere Bilder. Für Leute, die in den Waldländern in Nordeuropa lebten, die Kelten, Germanen, Slawen, Balten, bei denen ist der Bär und der Wolf und der Rabe und es sind die hiesigen Pflanzen, die die Seelenbilder schaffen und die uns auch verbinden mit unserer sogenannten Umwelt. Wenn das gekappt wird, dann sind wir wurzellos.
Herr Wolf-Dieter Stoll, ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, weil Sie haben uns da angeregt, uns nicht nur über das Klima zu unterhalten, sondern vielleicht auch ein politisches Klima zu schaffen, in dem wir auch Leuten wie Ihnen zuhören, die das nicht erst seit gestern machen, die das nicht nur gelesen haben, sondern die vor allem dabei gewesen sind. Vielen Dank dafür und ich glaube, ja. Sie haben den Horizont erweitert. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, vielen Dank.